Willkommen zur 11. Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir unseren Head of Scouting und Quality Control, Henry Schlegel, zu Gast. Wenn euch diese Folge gefällt, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcast und Spotify. Feel the Thunder!
Henry, herzlich willkommen im Berlin Thunder Podcast. Wie geht es dir?
Mir geht's super, danke für die Einladung.
Wie bist du hergekommen?
Ich bin mit dem Zug angereist aus Salzburg gestern und werde bis zum Sonntag hier sein.
Du wohnst in Salzburg?
Meine Freundin wohnt in Salzburg. Ich wohne selbst noch in Hildesheim und ziehe Anfang März nach Berlin.
Das heißt, du bist Hildesheimer?
Ich bin Hildesheimer, born and raised.
Born and raised. Wie bist du zum Football gekommen?
Das ist eine lustige Geschichte. Also ich habe angefangen mit ungefähr 16 so NFL zu gucken. Und ein Kumpel von mir an der Schule hat dann irgendwann einfach gesagt, komm mal zum Training. Und dann bin ich dahin. Und irgendwie bin ich nie wieder weg.
Du bist Head of Scouting und Quality Control. In Vorbereitung auf diesen Podcast hat mich noch nie etwas so beschäftigt wie diese Stelle in einem professionellen Football-Team, weil ich persönlich, ich bin seit über 20 Jahren im American Football, das noch nie erlebt habe, dass es sowas im deutschen American Football gibt. Es gibt immer mal wieder jemanden, in der GFL-Zeit habe ich gesehen, der so ein bisschen sich um Quality Control, Trainingsabläufe und sowas kümmert. Aber die kamen dann mal und dann waren sie wieder weg. Aber du bist ja jemand, der sich dem voll und ganz widmet. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wer du bist und was diese Position innehat.
Es freut mich, dass du es ansprichst, weil gerade in der NFL und im College, wie du weißt, ist diese Position gang und gäbe. Im College ist es mehr GAs, Graduate Assistants, heißt das Ganze in der NFL wirklich Quality Control. Und diese Position beschäftigt sich mit dem großen Ganzen der Defense, mit dem großen Ganzen der Offense, mit der Vorbereitung auf den Gegner und wie du sagst, mit der Trainingsvorbereitung. Und es ist nicht zwingend eine eigene Position, also eine Positionsgruppe, sondern man beschäftigt sich mit dem Ganzen und klebt das wie so ein Kleber alles zusammen.
Hast du mal selbst gespielt?
Ich habe selbst nur in der Jugend gespielt, in der Hildesheim Young Invaders U19-Jugend. Da war ich Receiver für 2 Jahre.
Und wie bist du dann in diese, das ist ja, ich würde dann jetzt sagen, in diese Coaching-Richtung gekommen? Erzähl doch mal den Weg von Hildesheim als Wide Receiver, dann eher hinter die Kulissen Coaching. Ich weiß, du bist ja auch, also man beschreibt dich ja so als eines der größten Coaching-Organisationstalente im deutschen American Football. Das ist ja schon mal eine Wucht. Als jemand wie ich, der auch aus dem beruflichen, aus dem Projektmanagement kommt, was ich auch bei Football Bromance mache, da habe ich einen großen Respekt für solche Tätigkeiten, weil ich weiß, dass du musst ja eine sehr detailorientierte Person sein, die aber gleichzeitig auf einer Makroebene, auf so einer Metaebene das Ganze auch betrachten kann. Also du springst zwischen oben und unten, drin und draußen und musst in der Lage sein, in verschiedenen komplexen Szenarien zu denken. Jetzt erzähl doch mal, wie bist du Wide Receiver bei Hildesheim geworden und was ist dann passiert?
Also Wide Receiver bin ich geworden, weil ich ganz einfach ein Hungerhaken bin. Und mit Tackeln wollte ich erstmal nichts zu tun haben. Ich konnte ganz gut einen Ball fangen. Ich war recht schnell, war recht quick. Da habe ich mich dann erstmal zu den Receivern gestellt, geguckt, wie es läuft. Lief dann ganz gut. Habe in meinem Seniorjahr dann gestartet. Und da habe ich mir dann irgendwann im Laufe der Saison die Hand gebrochen. Und habe dann in einem Spiel gegen die Elmshorn U19-Jugend stand ich an der Sideline. Und habe angefangen zu realisieren, dass der gegnerische DC, ja, die Playcalls mit den Fingern reingibt, er gibt Signale, er gibt Zeichen und die habe ich dann ganz einfach angefangen zu lesen erstmal und habe dann irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit angefangen, die Plays rauszucallen, was macht der Gegner gleich und das hat sehr viel Spaß gemacht und dann haben wir das Spiel knapp gewonnen und da dachte ich mir, das war geil, das möchte ich irgendwie mir genauer angucken und dann habe ich mich für diesen taktischen Aspekt angefangen zu interessieren. Hab ein bisschen mit unserem Headcoach und OC gelabert. Und dann haben wir im Trainingslager, haben uns ein paar Mal hingesetzt, haben ein bisschen taktiert, ein bisschen gefachsimpelt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich vielleicht im Jahr drauf die Receiver übernehmen möchte in der Jugend. Und das habe ich dann erstmal gemacht für einige Monate und zum Start der Saison war ich dann schon OC.
Jugend-Receiver.
Jugend-Receiver und dann Jugend-OC.
Als er dich das gefragt hat, was ging da in dir vor? Warst du aufgeregt oder warst du direkt so, das ist meine Berufung in Anführungsstrichen, das mache ich jetzt? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Weil es ist ja schon faszinierend. Du hast lediglich 2 Jahre gespielt. Also ich bin ja der absoluten Überzeugung, dass man nicht Jahrzehnte gespielt haben muss und auch nicht ein First-Round-Pick wie Björn Werner gewesen sein muss, um ein guter Coach zu sein. Siehe Bill Belichick und Co., da gibt's genug Beispiele, die haben alle auch ja im College gespielt, aber das waren alles keine Überflieger, sind aber greatest of all time als Head-Coaches oder Coordinator. Josh McDaniels war ja jetzt auch nicht der Überflieger-Spieler. Ja, also das ist, du kannst ein Guru im Coaching werden, ohne selber ein Top-Spieler gewesen zu sein. Aber erzähl doch mal, als dir diese Frage gestellt wurde, was ging da in dir vor und wie hast du dich darauf vorbereitet, auf einmal Position Coach zu sein?
Also es war keine riesige Überraschung für mich, weil der Head Coach, übrigens Grüße an Woodson an dieser Stelle, bei ihm ist das völlig normal im Programm, dass gleichzeitig Herrenspieler und ehemalige Jugendspieler viel das Coaching übernehmen in der U19. Ganz einfach, weil man die Manpower braucht im Jugendcoaching und da braucht man nicht super hochqualifiziert zu sein, um da einzusteigen. Und wenn man sich gut mit dem Headcoach eben versteht, dann hat man da einen einfachen Einstieg im Jugendfootball. Und wie gesagt, wir haben schon, während ich gespielt habe, haben wir viel taktiert und das hat sich gut angefühlt. Es war ein guter Fit. Und deswegen war ich jetzt nicht groß überrascht, aber es hat sich super angefühlt, dann anzufangen zu können zu coachen.
Wie hast du dich auf die Drills vorbereitet? Bist du dann ins Internet gegangen? Hast du recherchiert? Wie hast du das gemacht?
Ja, ich habe vieles im Internet, also der Head Coach hat mir auch ein paar Bücher gegeben. Ich habe mir viel im Internet angeguckt, ich habe mir viel bei den Herren-Practices abgeguckt, wie auch immer, also jede mögliche Art. Ich habe irgendwie alles versucht aufzusaugen, wie so ein Schwamm und dann für auch selbst Drills ausgedacht, die auf die bestimmte Situation zugeschnitten, wo ich dachte, das ist sinnvoll, ein bisschen rumprobiert und hab gut was zusammenbekommen.
Wie alt bist du jetzt und wie alt warst du da?
Da war ich 19 und jetzt bin ich 22.
Also, du bist jung.
Ich bin jung.
Du bist jung und hungrig und du lernst schnell und deine Karriere geht steil aufwärts. Okay, beeindruckend, du warst Wide Receiver Coach und eine Saison später direkt Offensive Coordinator der Jugendmannschaft.
Der Jugendmannschaft.
Das ist ja auch schon nochmal ein massiver Sprung von einem Position Coach zum Offensive Coordinator. Wie bist du das geworden? Hat er dich dann auch direkt gefragt? Und wie war diese Vorbereitung? Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension.
Ja, also die Offense Plays und das Playbook an sich haben wir schon zusammen entwickelt. Dann haben wir einfach ein bisschen ausprobiert und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es am besten ist, wenn ich die Offense calle und er sozusagen die Head Coaching Duties weiterführt. Und besser das Große im Ganze im Blick hat. Und dann haben wir das erstmal ausprobiert im ersten Spiel. Das lief ganz gut. Und dann habe ich das den Rest der Saison auch so weitergemacht. Ja.
Arbeit mit Offensive Line, Tight Ends, Running Backs, Quarterback. Wie lief das?
Es ist interessant, gerade wenn man sozusagen zu zweit oder zu dritt eine Offense schmeißt. Also wie gesagt, man hat ja nicht so viele Ressourcen, was Coaches angeht im Jugendfootball. Und dann muss man plötzlich 12 Receiver, 2 Titans, 3 Running Backs, 2 Quarterbacks, muss ich irgendwie Drills ausdenken, die alle fordern, die alle verbessern. Und dann muss man einen Weg finden, gleichzeitig alle zu coachen. Es war dann doch ganz gut, dass noch jemand die O-Line gecoacht hat oder vielleicht jemand noch auf die Quarterbacks aufpasst, wie auch immer. Aber man muss da ganz anders rangehen als jetzt zum Beispiel in der GFL, wenn jeder seine eigene Position Group hat und irgendwie, wie gesagt, Drills finden, die alle einbinden und irgendwie einen Weg zu finden, alle zu coachen, da ja auch das Gap riesig ist. Manche fangen an mit Football, manche spielen es seit 4, 5 Jahren, manche wechseln die Position. Es ist ein riesiges Gap und man muss unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Positionsgruppen und unterschiedliche Skillstände ansprechen.
Eine unheimlich didaktische Herausforderung. Warst du schon immer so wissbegierig?
Wissbegierig und lehrbegierig. Also ich hatte schon immer so ein bisschen die Veranlagung zum Teacher, würde ich sagen. Das hat mich immer fasziniert. Möchte gern Sachen erklären. Ich bin Fun Fact begeistert und wissbegierig sowieso. Also ich habe eigentlich immer Lust, irgendwie was Neues zu lernen, wenn es um Football geht.
Hast du vor dem Football, bevor du Wide Receiver für 2 Jahre gespielt hast, noch eine andere Sportart ausgeübt?
Ich habe einiges gemacht. Ich habe natürlich wie jeder Junge in Deutschland irgendwann mal Fußball gespielt. Ich habe auch ein bisschen Tischtennis gespielt, Tennis, ein bisschen Kampfsport, aber nichts wirklich lange.
Fußball war dann deine erste Teamsportart und dann bist du zum Football gegangen?
Genau, wobei Fußball für mich eher als Einzelsport gilt.
Okay. Bist du eher ein Teamsportler oder ein Einzelsportler, wenn man nur das Athletische betrachtet?
Das ist eine interessante Frage. Ich bin ein kompetitiver Sportler. Ich würde da gar nicht so sehr sagen, dass ich entweder ein Team- oder Einzelsportler bin. Mir ist nur wichtig, dass es kompetitiv ist und dass man viel dafür tun muss, um besser zu werden, aber dass man eben seine Erfolge sieht, wenn man die Arbeit dafür reinsteckt.
Du hast dann wahrscheinlich in Hildesheim dein Abi gemacht. Studierst du? Was machst du außerhalb des Footballs?
Also ich habe in Hildesheim Abi gemacht und habe dann angefangen, in Hannover Politikwissenschaft zu studieren, was ich jetzt immer noch mache.
So wie der Paul.
So wie der Paul.
Interessant. Bist du auch ein Geschichtsfan?
Nicht
oder
so sehr
bei
wie
dir
der
in
Paul.
Eine andere Richtung. Erzähl
nicht
mal.
Nicht so sehr wie der Paul. Ich bin Politik interessiert. Das habe ich in der Schule, war das eins meiner besten Fächer. Und eine viel größere Geschichte gibt es dazu nicht. Es war der Studiengang, der mir am meisten zugesagt hat. Und dann habe ich da erstmal angefangen, um zu schauen, wie es läuft.
Und wie läuft's?
Mittlerweile ist meine Priorität offensichtlich eher beim Football. Deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, dass meine Priorität beim Studium liegt.
Aber du studierst weiter, du bist weiterhin eingeschrieben oder wie muss man sich das vorstellen? Hier in Berlin?
Ich bin weiterhin in Hannover eingeschrieben und wie das Ganze weitergeht, werde ich dann nach der Saison schauen.
Oh, das heißt, du machst Fulltime Berlin Thunder?
Momentan mache ich Fulltime Berlin Thunder. Ich war ja auch Fulltime in Florida. Da habe ich mir ein Urlaubssemester genommen. Und das ist jetzt erstmal der Weg, den ich gehe.
Jetzt hast du den Florida-Namen schon gedroppt. Bleiben wir mal in Hildesheim. Du warst Offensive Coordinator bei der Jugend. Was ist dann passiert?
Dann war mir das natürlich nicht genug. Ich wollte mehr wissen und habe dann über ein paar Herrencoaches sozusagen den Einstieg bekommen, dass ich da mal beim Training zugucken kann und dass ich da mal ein bisschen einfach als Balljunge rumlaufe, dass ich mal in den Meetings sitzen darf. Und so habe ich mich da sozusagen reingeschlichen.
Du warst der Offensive Coordinator der Jugend und dann Balljunge bei den Herren.
Ganz genau.
Das ist ja schon ein großer Unterschied. Ich war auch mal Balljunge bei Berlin Thunder in der NFL Europe. Also das ist schon ein großer Unterschied, dass sie dich da nur Balljunge haben machen lassen. Okay, ja. Hildesheim, was ist da los?
Also ich durfte schon überall mithören sozusagen, aber ich war einfach gerne von Casey Terrio, der Balljunge. Ich wollte einfach in der Nähe von ihm sein, in der Nähe von den Importspielern sein, hören, was die reden, ne? Was machen die nach dem Play? Wie coachen die sich gegenseitig ab? Was coachen die Coaches? Da wollte ich einfach zuhören. Und das geht als persönlicher Balljunge vom Quarterback, als Snapper sozusagen, geht das super. Ist man der beste Spion.
Und dann, wie lange warst du Offensive Coordinator der Jugend? Du warst dann wissbegierig und hingst am Rockzipfel aller Importspieler, um zu hören. By the way, war ich auch, nur aus der Spielerperspektive, als ich jünger war oder in der Jugend war. Und was ist dann passiert?
Dann im Laufe der Saison, also ich war weiterhin Offense Coordinator und dann habe ich irgendwann mit dem DC der Herren geredet. Das war zu dem Zeitpunkt Winston Huggins. Und der hat mich dann gefragt, ob ich auch mal eine Aufgabe übernehmen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, gerne. Mit Defense hatte ich bisher noch nichts am Hut. Und er hat gesagt, kein Problem, wir finden eine Möglichkeit.
Und die war dann?
Die war dann, er sagte, hey, unser nächstes Spiel ist gegen die Berlin Rebels. Sag mir mal, was du von denen hältst. Schick mir mal einen Scouting-Report. Und ich war natürlich, keine Ahnung, was mache ich jetzt? Was ist jetzt los?
Das heißt, er hat dich gebeten, die Offense der Berlin Rebels auseinanderzunehmen und ihm einen Scouting-Report zu schicken.
Ja.
Und wie bist du das angegangen?
Erst war ich natürlich ein bisschen überfordert mit der Situation, aber dann habe ich mich zurückgezogen in den Filmroom und habe mir ein bisschen überlegt, wie ich das strukturiere, wie ich die ganze Sache angehe. Ich habe noch nie vorher einen Scouting Report gesehen von der Defense und habe ihm dann eine sehr lange E-Mail geschrieben zu allen möglichen Sachen, die mir einfach aufgefallen sind, als ich mir Tape angeguckt habe. Ich habe mir die letztens nochmal angeguckt, ist aus der heutigen Sicht unglaublich furchtbar.
Das ist doch egal. Nein. Wahrscheinlich, wenn ich es mir angucken würde, würde ich sagen, es ist mega geil. Du mit deinem großen qualitativen Anspruch oder Qualitätsanspruch sagst dir, oh Gott, das ist ja schlimm. Nee, aber man wird ja immer besser. Und das war wahrscheinlich damals schon sensationell. Musst du jetzt nicht drauf antworten. Aber okay, die lange E-Mail, ja? Mhm. Was stand da drin?
Wenn ich mich so zurückerinnere, da stand einiges drin zu Alignments, Formation Tendencies, Down and Distance Tendencies, was so Eigenheiten von Spielern sind, wo man bei welchen Receivern erkennt, wann sie jetzt einen Break machen, was der Running Back gerne für Moves benutzt, wie man am Guard erkennt, dass er jetzt pullt oder wie der Quarterback, wenn er diesen und diesen Call macht, was es dann für ein Play ist oder wenn er da und da hinguckt.
Das heißt, du hast noch nie einen Scouting Report gesehen? Hast dir aber vorgestellt, was ein Scouting Report beinhalten sollte und hast es dann versucht, ins kleinste Teil runterzubrechen und zu Papier zu führen?
Ich habe mich ein bisschen in die Lage von sowohl Spielern als auch Coaches versetzt, um einfach sozusagen die kleinen Tricks herauszufinden, die einem einen Vorteil bringen. Genauso wie ich das in diesem Jugendspiel gegen Elmshorn gemacht habe, die Signale stehlen. Und so wollte ich das einfach, auf diese Weise wollte ich dem Team helfen. Ich dachte, es hilft am meisten, wenn ich jetzt irgendwie den Spielern oder den Coaches einen Vorsprung gebe, was machen die Berlin Rebels als nächstes? Das war mein Approach.
Gib uns mal ein Beispiel anhand eines Spielers, muss den Namen nicht nennen.
Name und Nummer kenne ich auch gar nicht mehr, aber es war der rechte Guard aus Defense-Sicht, der linke Guard aus Offense-Sicht. Bei dem konnte man 3 Kilometer gegen den Wind erkennen, dass er gleich pullen wird.
Weil er heavy zu einer Seite sich gelehnt hat, weil das Knie ein bisschen nach außen stand.
Weil er seine Knie nach außen gebeugt hat, sein Gewicht war hinten und bevor er sich hingestellt hat, hat er immer so rüber gelugt, da wo er gleich hinpullen wird. Das war der größte Tell. Also wenn er sich sozusagen vom Huddle zum Alignment auf dem Weg dahin, hat er immer so rüber gelugt und sonst nicht. Das habe ich dann dem End und dem Linebacker auf der anderen Seite gesagt.
Und das hat sich dann bewahrheitet?
Das hat sich dann bewahrheitet.
Was war die Antwort des Defensive Coordinators, als du ihm das geschickt hast? Was war seine Reaktion?
Konkret darauf hat er nicht reagiert, aber ich glaube, wir waren uns einig, dass ich das Ganze erstmal weitermachen werde.
Selbstbewusst. Ich glaube, wir waren uns einig, dass ich das Ganze selbst weitermachen werde.
Nee, nicht selbst, aber dass ich ihm weiterhelfen werde, das meinte ich damit.
Und das hast du dann auch getan, warst aber gleichzeitig auch noch weiterhin der OC der Jugend?
Ganz genau. Priorität war noch Jugend, das heißt, wir hatten einige Spiele, die sich überschnitten haben. Da bin ich dann mit der Jugend mitgereist.
Das heißt, der Defensive Coordinator der Hildesheim Invaders hat sich gedacht, Jackpot, ich habe da so einen jungen, hungrigen Typen, der mir 90% meiner Arbeit abnimmt und ich kann mir die Eier kraulen. Und was hast du dann gemacht?
Ich habe ihm eher für zugearbeitet.
Aber das ihm so nennt man das, wenn Praktikanten die Arbeit machen. Zugearbeitet. Habe ich auch ein Jahr lang vor der Ausbildung.
Oh, geil. Win-win.
Hm. Und was ist dann passiert? Werdegang weiter.
Alle Invaders-Coaches werden gefeuert, eine Woche vor Playoff-Beginn 2019.
Oh, warum denn das?
Die genauen Gründe kann ich nicht sagen, aber...
Boah, das ist doch schon viele Jahre her, erzähl doch mal.
Management war nicht zufrieden mit der Führung.
Obwohl man in die Playoffs gekommen ist, oder ist man nicht in die Playoffs gekommen?
Man ist in die Playoffs gekommen. Da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber...
Dann haben sie gedacht, der Henry kann den Laden noch alleine schmeißen.
Gerrit Meister ist dann Interims-Headcoach geworden. Dann hat man Jens Heinecke geholt, der gleichzeitig DC bei den Niedersachsen Mustangs in der Jugendauswahl war. Und so ist es dann gekommen, dass ich auch in der Jugendauswahl Walk-on-Coach wurde in der Saison danach. Also das Jugendländerturnier ist ja nach der Saison sozusagen. Und so ging das Ganze dann nahtlos weiter.
Ich weiß gar nicht mehr, die Auswahl heißt Niedersachsen Mustangs?
Genau.
Ich frage mich gerade, ob ich habe das ja 4 Jahre mitgemacht, den Spaß zusammen mit Björn und gegen Kasim und gegen Marc und so. Das muss man sich ja mal vorstellen, wie lange das schon her ist. Ich weiß gar nicht, hatte Niedersachsen damals schon eine Auswahl? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder? Nee? Egal.
Das weiß ich nicht.
Ist schon so viele Jahre her. Coach Kuhfert hat ja auch noch gegen mich gecoacht. Also so geil. Man sagt immer, Football is Family. Also ein bisschen abgedroschen, aber es stimmt ja dann wirklich, weil es ja gerade in Deutschland so eine kleine Gang ist irgendwie, dann kennt man sich ja doch irgendwie. Und dann warst du ein sogenannter Walk-on-Coach. Erklär doch mal für die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, was ein Walk-on-Coach ist.
Also das bedeutet, dass man im Grunde keine großen Verantwortungen hat, dass man mitläuft und sich das Ganze anguckt. Man hat keine Positionsgruppe zugewiesen. Man läuft mit irgendjemandem mit, vielleicht mit einem Position Coach, vielleicht mit dem DC. Das sind meistens jüngere Coaches oder Leute, die neu im Coaching sind, die da mehr Interesse dran haben und sich das Ganze mal näher angucken wollen.
Was ist die Aufgabe eines Walk-on-Coaches, außer Dummies rauslegen und Bälle bereitlegen und doofe Sachen hin und her schleppen?
Lernen, zuhören.
Aber doofe Sachen hin und her schleppen hast du auch machen müssen?
Muss jeder machen.
Muss jeder machen. Politisch korrekte Antwort als Politikwissenschaftler. Sehr, sehr gut. Also da hast du dann einfach gelernt. Und hattest du das Gefühl, dass dieses Auswahlthema nochmal ein Step nach oben war für dich? Oder warst du dann so, jetzt habe ich ja schon das ganze Scouting im Herrenbereich gemacht?
Es war ein interessanter Ansatz, da sich das Spiel natürlich nochmal ändert von Jugend zu Herren und dann das Ganze nochmal auf einem etwas höheren Jugendniveau zu sehen, ist auch interessant. Mit Spielern aus anderen Teams, die kennen andere Defenses, die kennen andere Offenses. Jetzt hat man plötzlich ein neues Playbook, was interessant ist.
Erklär doch mal, was war der Niveauunterschied zwischen normal Jugend und dann Auswahljugend und dann nochmal Herren? Woran machst du das fest? Geschwindigkeit, Stärke, Physikalität?
Also erstmal der Jugendfootball in Hildesheim, das war eine U19-Mannschaft und die Niedersachsen-Auswahl, das war zu dem Zeitpunkt eine U17-Mannschaft und ist jetzt eine U18-Mannschaft. Das bedeutet, die besten Spieler aus U19 sind gar nicht vertreten da drin, weil es meistens die 19- oder 18-Jährigen sind. Und Jugendfootball, die besten Spieler sind einfach früh Erwachsene, sage ich mal. Das sind die riesigen Kinder, die früh erwachsen sind, die mit 17 einen Bart haben und den riesigen Bizeps. Das sind die guten Spieler in der Jugend.
Das ist immer das, was wir auch sagen. In der Jugend reicht's noch, wenn du einfach stärker bist als ein 15-Jähriger, um dem die Fresse einzuschlagen. So, also einzuschlagen, aber ne, um harten Football zu spielen, ist es nicht schwer, wenn du irgendwie O-Liner bist und bist 18 oder 19 und dann steht ein 15-Jähriger vor dir, ist nicht so schwer. Das Spannende ist dann aber diese Transition von Jugend zum Herrenbereich. Und dann trennt sich ja ganz massiv auch die Spreu vom Weizen. Das habe ich in meiner, in Anführungsstrichen, Karriere immer wieder gesehen, dass viele Jungs diese Transition nicht schaffen. Die sind dann die allergeilsten in ihrem letzten Jugendjahr, kommen dann zu den Herren, werden verprügelt und merken, so ein bisschen Technik, Athletik und so hätte ich schon machen müssen.
Das sind die, für die es immer gereicht hat in der Jugend. Die können natürlich, wenn sie 16, 17 sind, haben sie noch nicht 5 Jahre geliftet oder 2 oder überhaupt mal geliftet. Also sehr viele Jugendspieler, die super gut sind, haben jetzt gerade mit Fitnessstudio überhaupt angefangen oder waren vielleicht nie da. Das ist genau wie du sagst und dann ist es schwierig, diese Transition zu machen, weil ihm eben die Technik fehlt und plötzlich sind sie nicht physisch überlegen und statt ahead sind sie jetzt behind.
Ja, das war das, was uns, ich kann jetzt nur, weil mein letztes Jugendjahr in Düsseldorf war und wir dann als relativ guter Jahrgang alle in die Herrenmannschaft gegangen sind oder die meisten von uns, manche sind direkt ans College. Das hat uns immer geholfen oder hat uns damals geholfen, dass wir viel Krafttraining gemacht haben, weil wir haben alle sehr, sehr früh gespielt dann in der GFL. Sehr viel gespielt. Also ich habe relativ schnell und viel gespielt, direkt nach meinem Jugendjahr. Manche haben direkt gestartet, ne? Und haben auch, manche von uns haben auch direkt Herrennationalmannschaft nach der Jugend gespielt. Also das hat uns sehr, sehr geholfen. Also für alle Jugendspieler da draußen, Leute, wenn ihr in der Lage seid, ins Fitnessstudio zu gehen, wenn ihr alt genug seid, über 16, das Ganze natürlich mit einem Plan, macht das unbedingt, weil wenn ihr das Ziel habt, in die Herren zu gehen, dann müsst ihr da an eurer Physis arbeiten. Und dann eurer Technik sowieso. Also Technik und Kraft ist dann einfach es ist, reicht nicht mehr, dass du irgendwie 19 bist. Interessiert keinen 29-jährigen Running Back aus den USA. Im Gegenteil.
Genau so ist es. Gerade die Leute, die dann in den Herren spielen wollen und für die es dann immer gereicht hat, also die müssen sich, denen muss früh genug klar sein, dass sie noch eine Schippe drauflegen müssen, wenn sie GFL spielen. Also wer in der Jugend rasiert, der wird in der Herrenmannschaft immer noch untergehen können.
Ja, 100%. Und da war auch, mir hat immer auch genau das, was du hast, so ein bisschen dieses Wissbegierige geholfen. Weil ich bin nicht der Größte und war nie der Stärkste und der Schnellste. Aber was mir geholfen hat, war genau das zu lesen. Deswegen hatte ich ja auch geraten mit dem Knie so. Das waren so diese Tells, die ich mir auch angeguckt habe. Damals war natürlich mit Videoanalyse nicht so geil. Wir hatten da noch teilweise Video, so Kassette oder DVD und so, und dann war die Qualität nicht so gut. Aber diese Tendencies, die habe ich mir versucht immer herauszuarbeiten und habe den Scouting Report auswendig gelernt und stand dann an der Line of Scrimmage und habe gesehen und habe das dann auch ausgecallt. Und teilweise um mein Leben geschrien, dass der gegnerische Quarterback zu mir gesagt hat, shut the fuck up. Ich so, shut the fuck up, halt du deine Fresse. Und danach sind die zu mir gekommen und meinten so, Alter, krass, woher wusstest du, dass wir jetzt das und das machen? Ich so, ja, einfach gelernt. Und da konnte ich dann meine körperliche, in Anführungsstrichen, manchmal Unterlegenheit so ein bisschen wettmachen. Und das war auch der einzige Grund, warum ich ans College gegangen bin, weil ich versucht habe, mir das alles so zu erarbeiten. Das ist nochmal ein ganz anderes Level gewesen und dann wurde es dann auch irgendwann mal zu viel für mich. Also du merkst ja dann relativ schnell, finde ich, als ehrlicher Sportler, wann du deinen Zenit erreicht hast. Und das war dann bei mir einfach taktisch, Geschwindigkeit, körperlich, Division One so. Okay, jetzt ist vorbei. Wo ein Björn Werner nochmal eine Schippe draufgelegt hat, wo ein Kasim nochmal eine Schippe draufgelegt hat, war es für mich vorbei. Ist ja auch vollkommen okay, dann kommst du wieder nach Deutschland und dann passt es wieder. Aber wie war das dann für dich? Du warst dann da Walk-on-Coach in dieser Auswahl, hast dann gemerkt, okay, ich fress mir immer wieder mehr Wissen an, mein Gehirn wird immer größer, ich sehe dieses Spiel immer vierdimensionaler, ne, wenn wir in vier Dimensionen denken. Was war dann der nächste Schritt?
Der nächste Schritt war, Hildesheim brauchte einen neuen Headcoach und dann war es plötzlich Shuan Fatah und Lee Rowland, die nach Hildesheim gekommen sind.
Oh shit. Und das war für dich natürlich so, jetzt geht mir einer ab.
Im ersten Moment, ich bin ganz ehrlich, da wusste ich nicht, wer das ist. Ich war nicht groß, ich hatte kein großes Wissen in der deutschen Footballwelt.
Aber nach dem ersten Meeting wusstest du, wer die sind?
Ich habe es dann erstmal sofort gegoogelt und bevor sie dann da waren, wusste ich es.
Geil. Und es geht jetzt gar nicht mal, mir geht es gar nicht mal um Accomplishments. Ja, Coach Schuhan hat mich auch gecoacht in der Jugend, in der Auswahl. Und der bringt eine ganz andere Präsenz mit. Der verlangt was ganz anderes von dir als andere Coaches, in Anführungsstrichen. Du merkst direkt im ersten Meeting, wo der Frosch die Locken hat. Und erzähl mal, wie war das? Und jetzt wird's spannend.
Ja, also beim ersten Meeting hat man gemerkt, dass jetzt ein ganz neuer Wind weht. Also sowohl Shuan Fatah als auch Lee Rowland sind taktisch mit die besten, wenn nicht die besten Coaches in Europa und waren es für eine lange Zeit. Und die wissen, wie man ein Programm führt, die wissen nicht nur viel über X's and O's, die wissen nicht nur viel über Technik und Coaching, die wissen, wie das Ganze drum und dran funktioniert, die wissen, wie Recruiting funktioniert, wie man ein gutes Programm aufbaut, was dazugehört, was nicht dazugehört, was für Spieler man reinholt, auch charakterlich. Und man
welche man rausschmeißt.
Welche man rausschmeißt, welche man nicht reinlässt und wie man einen Lockerroom pflegt. Und was die beiden, also das war ein Riesenschritt und ohne die wäre ich auch nicht, wo ich jetzt wäre. Also das war ein riesiges Glück ist mir da passiert, dass die beiden gekommen sind und die haben riesige Möglichkeiten für mich aufgemacht und da bin ich unendlich dankbar für.
Was waren die Möglichkeiten? Was war deine Rolle dann? Warst du dann lediglich im Herrenteam oder warst du noch parallel OC in der Jugend oder wie war das?
Da war ich noch Jugend-OC und da der erste große Schritt war dann, dass mir Shuan Fatah das Vertrauen gegeben hat, erstmal Assistant Linebacker Coach zu sein, da ein bisschen mitzugehen. Dann hat er mich ab und zu Drills alleine machen lassen, hat gesehen, dass das halbwegs funktioniert und hat mir dann immer mehr Vertrauen gegeben, dass ich dann die Linebacker coache in Hildesheim. Und da habe ich dann gesagt, das ist jetzt meine Priorität. Ich werde noch ein bisschen Jugend coachen, aber jetzt gehe ich an Game Days eben mit den Herren mit. Jetzt bin ich Linebacker-Coach und da hat Shuan Fatah mich dann zum Linebacker-Coach für die 2020-Saison, für die Corona-Saison, die nicht stattgefunden hat, dann später gemacht.
Wie war das auf einmal Position Coach auf der anderen Seite des Balles für dich zu werden?
Die Position Coach Routine an sich hat sich natürlich nicht verändert. Man hat da seine Individual Period im Practice.
Vielleicht müssen wir da nochmal die Zuhörerinnen so ein bisschen abholen. Vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere hat das bei Sami on the Road gesehen. Wenn ich euch mit in den Game Day nehme, dann ist ja so eine Vorbereitung sehr strukturiert. Du kommst an, wärmst dich als Team auf und dann gehst du individuell in die einzelnen Positionen und machst sogenannte Drills. Fängst einen Ball, machst einen Wrap-Up-Tackling-Drill, nimmst einen Block auf, setzt einen Block, gehst deine Spielzüge durch, ne, individuell, und dann kommst du als Team wieder zusammen. Bedeutet, ihr müsst euch vorstellen, Henry hatte die Aufgabe, diese Einzelposition zu coachen, den Ball zu werfen, zu zeigen, rechts, links drehen, Cut machen und so weiter für die Linebacker. So, wieder zurück zu dir.
Ganz genau. Und das war natürlich eine interessante Transition, weil jetzt bist du dieser 20-jährige Typ, der da seinen Spielern, die alle älter sind als er, irgendwie zeigen soll, wie sie jetzt Drills machen.
Wie war das?
Es war interessant.
Du bist ja nicht derjenige, der die Tür auftritt und sagt, so Leute, jetzt haltet mal alle eure Fresse, kommt hierher und ihr macht das, was ich sage. Sondern du bist ja eigentlich eher ein zurückhaltender, ich will nicht sagen schüchterner Typ, aber du bist jetzt nicht derjenige, der jemanden am Schlawittchen packt und sagt, du hast den Drill nicht richtig gemacht und der Read-Step war nicht da und schlägst ihm gegen. Du bist nicht Bruce Arians, der aufs Feld kommt und jemandem eine klatscht.
Absolut nicht. Das ist nicht mein Coaching-Style und das ist ein Coaching-Style, den ich nicht gut finde. Ich bin nicht der Typ, der Leute anschreit oder beleidigt. Und das ist auch das, was die Spieler bisher appreciated haben. Die fanden das super, wie ich das Ganze angehe und die ruhige Art. Und es gibt keinen Grund, Leute zu beleidigen, auch wenn sie was falsch machen. So vermittelt man nicht das, was man ihnen vermitteln möchte.
Musstest du dir Respekt erarbeiten als Linebacker-Coach in der Herren?
Das ist eine gute Frage und die wird mir öfter gestellt. Für mich ist Respekt nicht, wer die größeren Eier hat oder wer jetzt hier das Machtspielchen spielt und wer dir jetzt befiehlt, die Liegestütze zu machen. Sondern Spieler respektieren einen, wenn man sie besser macht. Und wenn die Spieler merken, man macht sie besser, dann ist das mit Respekt ist kein Thema.
Und genau darauf wollte ich hinaus. Gar nicht mal den Respekt. Deswegen habe ich bewusst Respekt erarbeiten und nicht Respekt verschaffen gesagt. Aber Respekt verschaffen wäre genau das, was du gerade gesagt hast. Liegestütze, Burpees, sprinten lassen, rumschreien. Respekt erarbeiten. Du kamst in diese Position, vielleicht war das eine Unit, die schon bestand, das weiß ich nicht, oder neu zusammengewürfelt wurde. Und wurdest du da vielleicht erstmal gemustert als der Junge, der vielleicht nie Linebacker gespielt hat?
Definitiv. Also auf jeden Fall waren Leute am Anfang skeptisch, aber das war auch der Grund, warum Schuan eben diese langsame Transition gemacht hat. Also viele der Spieler kannten mich schon aus der Saison davor, die wussten da, was ich für Scouting gemacht habe. Und die wussten, dass Schuan mir da vertraut. Und das war nie ein Thema irgendwie, dass da jemand nicht den Respekt hatte oder nicht machen wollte, was ich sage.
Ich versuche mich gerade in den Anfang 20-jährigen Sami zu versetzen mit 112 Kilo. Und du kommst aufs Feld und bist jetzt mein Linebacker-Coach. Und ich wäre massiv skeptisch gewesen. Was mich dann aber von dir begeistert hätte, und das weiß ich, wäre der didaktisch durchdachte Ansatz, wie du Drills gestaltest, wie du Cues ansagst, wie du Feedback gibst nach einem Play. Kann ich mir jetzt, ohne dass du mich jemals gecoacht hast, weil ich jetzt mit dir eine halbe Stunde, ich kenne dich ja auch erst seit einer halben Stunde, lese ich das an dir, sehe ich das an dir. Und ich glaube, das wäre das, wie du mein Vertrauen gewonnen hättest. Und das ist ja auch im Endeffekt für alle da draußen, die jetzt einen Henry als Vorbild haben und sagen, ich möchte auch mal in diese Coaching-Schiene, das ist ja das, was eigentlich zählt. Als Spieler mit Ambitionen musst du nicht motiviert werden. Du bist motiviert. Was du brauchst, ist einen Lehrer und Unterstützer. Lehrer in den Zeiten, wo gelehrt werden muss, und einen Unterstützer in Zeiten, wo unterstützt werden muss. Und das sage ich bewusst so, und jetzt fragt ihr euch, was erzählt Sami jetzt den philosophischen Kaffee getrunken oder was? Nein, unter der Woche lehrst du und am Wochenende unterstützt du. Weil in den 4 Quartern, da lernst du auf dem Feld, wenn du in die Fresse kriegst und was falsch machst. Du lernst am nächsten Tag, wenn du dir das Video anguckst. Aber du brauchst jemanden, der dich unterstützt, der zu dir kommt und sagt, okay, weißt du was, Sami, du wirst jetzt hier 4 Quarter lang von den Titans verprügelt. Wir haben keinen Ersatzspieler. Spiel die Außenschulter um dein Leben. Baller dich da rein. Ich supporte dich. Ich wechsle dich nicht aus. Keine Sorge, du machst es gut. Oder? Das ist das, was ein Spieler benötigt.
Ja, ich sage auch immer gerne, ich gebe die Tools und der Spieler muss sie selber benutzen. Ich kann nicht kontrollieren, was er neben dem Practice macht, ob er sich aufs Spiel vorbereitet. Ich kann ihm beim Practice helfen. Ich kann ihm anbieten zu helfen. Ich kann ihm extra Sachen machen. Aber letztendlich muss er es selber wollen und selber wahrnehmen und das Coaching annehmen.
Was ist dann passiert? Du hast dann, warst dann, das war dann 2020, richtig?
Genau.
Corona-Saison. Babom. Geilste Saison deines Lebens wahrscheinlich.
Hat schon Spaß gemacht. Also es war ja am Anfang noch viel Ungewissheit. Wir dachten auch, es wird noch gespielt, als es in die Saisonvorbereitung ging. Und dann kam eben dieses Riesen-Announcement mit der ELF. Und Hildesheim Hannover, ich weiß nicht, ob sich einige noch dran erinnern, sollte ursprünglich dabei sein. Das Team hieß Niedersachsen German Knights 1367 und es war das Hannover-Team. Und Shuan Fatah war der Head Coach. Das Ganze stand dann für 5-6 Monate bis Anfang 21 oder bis Ende 20, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Und da wurde das Team dann aufgelöst. Und da ist Shuan Fatah dann mit Lee Rowland zusammen zu den Adlern gegangen, nach Berlin. Und da hat er mich mitgenommen. Das heißt, im Grunde war ich kurze Zeit schon in der ELF Linebacker-Coach von einem Team, was nie an den Start gegangen ist. Und so bin ich dann nach Berlin gekommen.
Als du das erste Mal von dem Konzept European League of Football gehört hast, was ging dir durch den Kopf? Oder war es dir voll, was? Ich gehe mit Shuan und Lee egal wohin? Oder war das für dich etwas, was dich schon gekitzelt hat, als du das Konzept gelesen und gehört hast?
Also mir war erstmal klar, dass ich mit Shuan und Lee mitgehen werde. Das sind super Mentoren, super Coaches und ich wusste, da kann ich am besten wachsen. Dass das Ganze dann noch in der ELF stattfindet, hat sich super angehört, aber das war für mich noch nicht die Priorität zu dem Zeitpunkt. Die ELF an sich hat sich super angehört. Es ist genau das, was das wachsende Football-Deutschland brauchte. Die Infrastruktur, die Medienpräsenz, das Ganze drumherum. Und dieser wachsende Markt in Deutschland musste einfach, oder in Europa, musste irgendwie abgeholt werden. Der Sport musste wachsen. Und das ist genau das, was Football Europa braucht.
Dann ist das Ganze aus Gründen, die wir jetzt hier nicht erläutern müssen oder die auch niemanden in diesem Podcast sonderlich interessieren, zu denen wir auch wahrscheinlich nicht so viel wissen, weil diese geschäftliche Sachen sind, nicht zustande gekommen. Und Shuan und Lee sind zusammen zu den Berlin Adlern in die GFL 2. Haben sie dich dann gefragt, ob du mitkommen willst? Wie muss man sich das vorstellen? Weil du bist ja jetzt nicht 35 und Single, sondern du bist ja, na, du hast ja noch bei deinen Eltern wahrscheinlich gewohnt, oder?
Da habe ich in Hannover gewohnt alleine.
Okay, da hast du in Hannover alleine gewohnt. Okay, also du warst schon so ein bisschen vogelfreier, aber du hast ja dein Studium wahrscheinlich da gerade begonnen, oder?
Genau, aber da war Corona sozusagen ein Vorteil, weil das Ganze online war.
Okay, also scheißegal, konntest du einen Laptop mitnehmen und danke.
Genau, und das Pendeln war für mich nicht so schlimm. Es fährt ein super Zug von Hildesheim nach Berlin, so lange dauert es nicht. Es ist eine große Strecke, aber zeitlich geht es sogar.
Wie lange ist das? Wie lange fährt man da?
1,5 Stunden.
So große Strecke ist ja nicht. Also nee, so lange fährst du fast von Berlin. In Berlin kannst du ja auch mal eine Dreiviertelstunde von A nach B fahren und eine Stunde.
Genau, also mit dem Auto ist es schon eine Strecke, aber der Zug ist eben sehr schnell.
Und wie war das dann? Du hast gesagt, fuck it, ich gehe auf jeden Fall mit. Ich stürze mich in dieses Abenteuer.
Absolut. Ich wollte weiter bei Shuan Fatah und Lee Rowland sein. Ich wollte weiter lernen. Es war für mich die beste Gelegenheit, mich weiterzuentwickeln. Und deswegen war es für mich ein No-Brainer, da mitzugehen.
Und dann bist du mitgegangen.
Und dann bin ich
mitgegangen. Wie lief das?
Wir waren uns da recht früh auch einig einfach. Ja, wir haben telefoniert, Shuan und ich. Hat gesagt, hast du Bock mitzumachen? Ich war dabei und dann haben wir gesagt, wann ich anfange, was ich so mache. Mir war jetzt auch nicht super wichtig, dass ich da irgendwie, was ich da für eine Rolle habe. Mir war eher wichtig, dass ich da lernen kann.
Und dann Saisonvorbereitung, nimm uns mal mit. Du bist in Berlin angekommen, hat man dir eine Wohnung zur Verfügung gestellt? Einfach mal diese Berlin-Reise.
Eine Wohnung wurde mir nicht zur Verfügung gestellt, aber ich habe mich sehr gut mit dem Linebacker-Coach vor Ort verstanden.
Du bist gependelt?
Ich bin gependelt.
Aber, 3 Stunden am Tag?
Jein. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich sehr gut mit dem Linebacker-Coach verstanden und habe dann bei Camp, im Camp zum Beispiel, in den Wochenend-Camps oder in der Woche oft bei ihm geschlafen.
Okay. Und dann war die Saison 2021 in der GFL 2, richtig?
Ganz genau.
Wie lief die?
Die lief super gut. Also es wurde ja fast eine Perfect Season. Ein Spiel war ein Tie, also undefeated trotzdem. Und ich habe schon in Hildesheim mit Shuan Fatah darüber geredet, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass ich in die USA gehe, dass mir da irgendwie eine Möglichkeit aufgetan wird. Und sowohl Shuan als auch Lee sind super vernetzt. Und da haben wir schon darauf hingearbeitet, sozusagen, dass ich rübergehe. Und deswegen war es auch klar, dass ich keine Position Group alleine übernehme oder so, um dann sozusagen ein Loch reinzureißen.
Sondern was hast du bei den Adlern gemacht?
Ich war ja Assistant Linebacker Coach.
Assistant Linebacker.
Und Defensive Assistant.
Okay. Und das ist dann 2021. Wann kam dieses USA-Thema auf den Tisch? Monat?
Das USA-Thema war schon auf dem Tisch Ende 20.
Okay.
Da war ich schon in Kontakt mit Florida und das Ganze wurde dann einfach nur irgendwann realisiert. Und dann bin ich mitten in der Saison, da standen wir gerade 5-0, 6-0, da bin ich dann rüber.
Wann war das?
Ende Juli.
Ende Juli heißt, du bist dann nach Florida gegangen. Florida ist ein Bundesstaat. Erzähl doch mal, wo in Florida? Was in Florida?
Daytona Beach, Florida, ist an der Atlantik-Ostküste sozusagen von Florida. Und das war die Bethune-Cookman University. Der DC dort hat zusammen mit Patrick Izume und Shuan bei den originalen Hamburg Sea Devils 2007 zusammen noch gecoacht. Daher kannten sie sich.
Ist das NCAA oder NAA?
Das ist NCAA, also FCS.
Okay.
Also Division One, aber FCS.
Nice.
Und wir haben ein paar Mal telefoniert und sie hatten die Situation, dass sie nicht wirklich GAs hatten. Sie hatten gerade keine Graduate Assistance. Sie konnten Hilfe auch gebrauchen. Und menschlich hat's auf jeden Fall gestimmt. Wir haben ein paar Mal telefoniert und so ist das dann.
Und dann sind wir wieder bei Scouting-Quality Control beziehungsweise GA Graduate Assistance angekommen. Vielleicht erzähl doch mal für unsere Zuhörer da draußen, was ist ein Graduate Assistant im College Football?
Also ein Graduate Assistant ist erstmal jemand, der gespielt hat im College und seinen Abschluss gemacht hat und jetzt keine Eligibility mehr hat zu spielen. Und diese Graduate Assistants sind eben nach ihrer College-Spielerkarriere, fangen sie an zu coachen und machen meistens noch nebenbei ihren Master.
Du hast aber nicht College gespielt, sondern du wurdest dann direkt in diese Rolle gesteckt.
Offiziell war ich kein GA, da ich ja nicht gegraduated bin. Ich hatte kein Degree, ich hatte keinen Bachelor, deswegen konnte ich nicht GA sein. Ich war dann ein Volunteer, ein Intern, aber habe eben diese GA-Aufgaben übernommen.
Was für Aufgaben sind das?
Das sind ganz unterschiedliche Sachen gewesen. Das hat sich auch im Laufe der Saison entwickelt. Am Anfang war ich zuständig für den Film-Breakdown, also sozusagen die ganzen Sachen reinzuschreiben. Also was ist die Formation, was ist die Down and Distance?
Ich fange an zu lachen, weil ich dir gleich eine Frage stellen werde, was für ein fucking anderer Football das auf einmal war und du fängst an zu lächeln.
Auf jeden Fall. War mir natürlich klar, dass das ein riesen Jump sein wird.
Das ist ein anderer Sport.
Es ist ein anderer Sport.
Es ist ein anderer Sport,
Mann. Die Organisation ist anders, die Spieler sind anders, der Sport ist anders. Wenigstens sind die Regeln gleich.
Nur mal, um das in Perspektive zu rücken, Leute. Von GFL 2 in Division 1 College Football ist eine andere Sportart. Und wie Henry gerade ganz passend sagt, zum Glück sind die Regeln gleich. Warum ist es ein anderer Sport?
Es ist ein anderer Sport, nicht nur weil die Athleten anders sind, sondern weil die Organisation anders ist. Also es wird sich anders darauf vorbereitet, es wird viel mehr Zeit reingesteckt, es ist viel mehr Geld drin, es ist viel mehr Commitment drin. Dadurch ist das Ganze auf einem ganz anderen Level. Und jetzt fragt man sich, ist es dann nicht relativ das Gleiche, wenn sozusagen hier schlechter gegen schlechter spielt und dort besser gegen besser. Aber das ist nicht der Fall, weil sich das Spiel ändert. Die Quarterbacks können hier bestimmte Würfe nicht machen. Deswegen kann man Coverages hier darauf ausrichten, dass diese Quarterbacks diese und diese Würfe sowieso nicht schaffen. Und im College Football geht das nicht. Da kann plötzlich der Quarterback diesen Wurf machen. Oder der Receiver schafft es in dieser und dieser Zeit, diesen Ort zu erreichen. Jetzt muss man Coverages umdenken.
Viel komplexer.
Viel komplexer.
Was hast du dir gedacht, als du da das erste Mal Breakdown machen musstest? Wurde dir geholfen oder wurdest du da wie damals vom Defensive Coordinator von Hildesheim auch ins kalte Wasser geworfen? Oder saß jemand neben dir? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich saß alleine im GA's Office und hatte erstmal nur die Aufgabe, sozusagen die Fakten runterzuschreiben, also im Spiel. Das ist die Formation. Das ist einfach der Name der Formation. Das sind die Down and Distances, um so, damit die Coaches damit arbeiten können. In den ersten Wochen habe ich mit dem Scouting Report noch nichts zu tun gehabt, in den ersten beiden Wochen. Die habe ich mir dann angeguckt und habe dann proaktiv einfach angefangen, vorzuschlagen, Dinge mit reinzubringen in diesen Scouting Report, den die anderen Coaches gemacht haben. Und dann im Laufe der Saison habe ich einen immer höheren Prozentsatz von diesem Scouting Report übernommen und ungefähr nach der Hälfte der Strecke habe ich den Scouting Report dann alleine gemacht für die Defense.
Wow. Und das war ja für dich das gefundene Fressen oder als wissbegierige Person. Du hast dann wahrscheinlich 24 Stunden lang an nichts anderes gedacht als das.
20 Stunden, aber ja.
Also 4 Stunden geschlafen.
Im Schnitt ab und zu auch mal 0, ab und zu auch mal 5.
Geil. Und da warst du dann die gesamte Saison oder wie muss man sich das vorstellen? Du bist im Juli hin?
Also ursprünglich wollte ich mit einem Visum sozusagen 6 Monate da sein, viel vom Camp mitmachen und dann die ganze Saison und noch ein bisschen darüber hinaus.
In Florida gab es ja kein Corona.
Gab es nie Corona und gibt es nicht. Allerdings wurde mir wegen Corona dann der Visumstermin gecancelt, automatisch, weil alle Botschaften geschlossen wurden. Und dann musste ich auf einem S darüber, das heißt 90 Tage. Glücklicherweise hat das exakt gepasst. Ich bin 2 Wochen vor der Saison angereist und bin in der letzten Woche der Saison abgereist. Das heißt, ich habe die gesamte Saison mitmachen können in diesen 90 Tagen.
Wer war der hochkarätigste Gegner, gegen den ihr gespielt habt? Ich frage das bewusst, weil oft ja solche Colleges auch gegen andere Colleges spielen.
UCF, also aus Orlando.
Ja.
Und da sind wir angereist und das war
die Knights.
Die Knights, ganz genau. Gus Malzahn ist da jetzt ja der Head Coach, sozusagen der No-Huddle-Papa, einer der Mitbegründer der Fast-Paced No-Huddle-Offense, haben uns viele Probleme gegeben.
Wie war der Breakdown davon?
Das war Week 2. Ich muss sagen, ich war komplett überfordert. Das war das mit Abstand höchste Niveau. Es war nichts ist daran bisher rangekommen. Ich habe noch nichts dergleichen gesehen vorher. Also natürlich habe ich NFL gesehen, aber das habe ich nie einen Breakdown von gemacht. Und dann war es plötzlich Week 2. Da war ich auch noch nicht wirklich weit damit involviert, den Scouting Report zu beeinflussen oder irgendwas. Aber da hat mir allein der Breakdown schon Probleme bereitet, weil es so viele Shifts und Motions und Formationen gibt, die du vorher nie gesehen hast, für die du keinen Namen hast. Ich war auch neu da, musste mich an die Terminologie von denen gewöhnen. Das war natürlich, da kam viel zusammen. Es war sehr kompliziert.
Und dann warst du bis zum Ende. Wie lief die Saison?
Die Saison lief nicht so gut. Also das ist eigentlich ein sehr gutes Programm innerhalb der Division. Die hatten eigentlich in den letzten 9 Jahren oder 8 Jahren nur Winning Seasons, haben auch ab und zu die Conference gewonnen. Letztes Jahr waren sie auch irgendwie, weiß nicht, 7-4 oder wie auch immer. Und in diesem Jahr haben wir 0-7 angefangen und dann 2-8, meine ich, aufgehört. Also es war eine durchwachsene Season. Es ist viel schiefgelaufen, gerade am Anfang. Und ich bin der Meinung, dass mir auch das sehr viel geholfen hat.
Warum?
Ich war nicht viel mit Verlieren in Verbindung in meinen kurzen Jahren hier in Deutschland beim Coaching. Also wir sind mit der Jugend hatten wir die Perfect Season, als ich OC war. Dann in Berlin haben wir kein Spiel verloren.
Sehr gut. Verlieren ist das Beste, was einem passieren kann.
Und es war dann sehr interessant zu sehen, was diese Loses mit einem Team machen, was sie mit den Spielern machen, wie die Coaches reagieren. wie findet man den Weg wieder zurück nach oben.
Was macht das mit Coaches in so einem Business-Kontext?
Es zeigt, was für eine Art von Coaches sie sind. Es bringt den echten Coach in einem heraus. Also jeder kann ein guter Typ sein, wenn man gewinnt. Und da sieht man dann, wer, was für eine Art von Coach man ist.
Was für eine Art von Coaches waren das dann?
Also bei manchen hat man gesehen, dass sie weniger Arbeit reingesteckt haben. Bei manchen hat man gesehen, dass das Feuer entfacht wurde. Sie haben mehr Arbeit reingesteckt. Der Coaching-Style hat sich verändert. Manche haben mehr angeschrien. Manche wurden mehr supportive. Manche haben andere Mittel gesucht. Es war auf jeden Fall Veränderung bei jedem Coach eigentlich zu sehen.
Waren Existenzängste bei den Coaches dabei? Weil damit verdienen die ja ihren Lebensunterhalt und die verdienen ja auch nicht schlecht.
Auch, das ging los. Also manche Coaches waren natürlich neuer, manche waren älter. Und ich erinnere mich auch in einem Meeting mitten in der Saison, ich glaube wir standen 05 oder 06, saßen wir im Coaches-Meeting und einer meinte, fuck, ich habe mir gerade ein Haus gekauft, wir müssen das jetzt irgendwie umdrehen.
Genau darauf wollte ich hinaus. Das macht man sich ja auch in Deutschland nicht so. Das ist ja deren Arbeit. Und deren Arbeit hängt Jahr für Jahr an einem seidenen Faden. Also ja nicht wie bei uns, dass du dann einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ja, also das sind die USA. Das ist hire and fire. Das ist Business, wie Björn immer sagt.
Ganz genau. Und die waren jetzt nicht so sehr auf dem Hot Seat, wie man jetzt glauben würde. Weil wie gesagt, die Saisons davor liefen super. Und dann gab es riesige Budget-Cuts vor dieser Saison an dieser Uni.
Also war der Athletic Director mit einem roten Stift unterwegs und hat da ein bisschen Feuer gemacht und das war dann auch ein bisschen darauf zurückzuführen?
Ich glaube, da kann man jetzt nicht Fingerpointen oder Excuses finden, aber der größte Faktor war der spätere Trainingseinstieg wegen Corona. Also es war auch in der Saison davor eine der ersten Unis oder ich glaube sogar die erste Uni, die gesagt hat, wir haben keine Saison wegen Corona. Und die waren dann in der darauffolgenden Saison sehr vorsichtig mit dem Trainingseinstieg. Und wo andere Teams schon trainiert haben, hat BCU eben noch nicht trainiert. Und sie haben auch keine Spring Season gespielt. Manche Teams haben im Spring dann sozusagen die Saison vom vorherigen Herbst nachgeholt.
Was ist dann passiert? Du hast dein Aufenthalt war beendet, bist dann zurück nach Hause zu deinen Eltern? Oder was war deine erste Anlaufstelle hier in Deutschland?
Na, ich bin dann erstmal zurück, erstmal zu Freunden, zur Freundin, erstmal ankommen, erholen auf jeden Fall. Es hat auch auf jeden Fall körperlich mich sehr beansprucht und mental.
Du bist aber unglaublich gewachsen wahrscheinlich. Du kamst mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein doch hier nach Deutschland zurück, was Coaching angeht, oder?
Mit einer riesigen Erfahrung auf jeden Fall, die man so einfach in Deutschland nicht bekommen kann. Und sowohl fachlich als auch vom Didaktischen her habe ich einen riesigen Sprung dort gemacht.
Was war der didaktisch größte Unterschied zwischen Deutschland, was du zuletzt erlebt hast, und College?
Wie Meetings geführt werden, wie man mit Spielern redet. Vieles davon sind aber auch Informationen, die in Deutschland nicht helfen. Ganz einfach, weil man nicht hier mit College-Spielern zusammenarbeitet, die können nicht so viel Zeit reinstecken. Die können nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, die können nicht jeden Tag ins Meeting kommen, die können nicht jeden Tag zum Practice kommen. Deswegen sind viele Ansätze, die ich dort gesehen habe, hier nicht umsetzbar.
Hat dich der Tagesablauf eines College-Football-Spielers überrascht, als du da warst?
Nicht überrascht, also dadurch, dass ich mich vorher viel damit beschäftigt habe, war mir schon klar, wie das da ungefähr aussieht. Der Coaches-Ablauf hat mich auch nicht groß erstaunt.
Mich hat er überrascht, als ich angekommen bin. Ich habe auch nicht YouTube A Day in the Life oder so gucken können. Mein Wecker musste um 4 Uhr klingeln, weil ich hatte um 5.15 Uhr Team Sprint, also Athletiktraining. Dann war um 6.30 Uhr Team Breakfast. Also da war die Mensa nur für uns geöffnet. Und ich musste mich beeilen mit dem Essen, weil ich hatte um 7.45 Uhr Weightlifting, weil ich musste um 9.15 Uhr in meiner ersten Class sein. Genau. Off-Season.
Das darf man nicht vergessen, dass ein Anspruch an die Spieler gestellt wird, eigentlich ein professioneller, und sie müssen nebenher noch studieren und ein Privatleben haben. Und viele davon sind natürlich nicht mal volljährig, viele sind Kinder, kommen irgendwie, kriegen Scholarships mit 15, haben nichts von der Welt gesehen, haben vielleicht vorher nie eine gute Bildung gehabt oder was auch immer und sind plötzlich auf sich allein gestellt, müssen die Transition zum Erwachsenenleben machen. gleichzeitig studieren und auf einem professionellen Niveau Football spielen.
Und dann bist du, und davon war ich ja meilenweit entfernt, und dann bist du vielleicht ein Star Quarterback bei Alabama und die ganze Welt schaut auf dich. Das ist schon krass. Und wenn man sich dann überlegt, dass viele ja auch dann Mist bauen, ne? Das dann, wenn man das mal selbst erlebt hat, nicht so verwunderlich, weil es schon crazy ist. Da musst du ja schon erstmal mit klarkommen, mit 18, 19. Du bist ja ein Kind.
Ja, das ist nicht was für jedermann und das zeigt sich ja auch. Also, wie du sagst, viele bauen Mist, viele kommen damit nicht klar, können dann entweder academically, also in der Schule, in der Uni nicht mithalten oder footballerisch nicht mehr mithalten.
Was ja auch viele denken ist, wenn man ein guter Footballspieler ist, bekommt man dann die Noten geschenkt.
Absolut
es gibt
nicht.
Ganz knallharte NCAA-Regulations, wo du einen Notendurchschnitt halten musst und du bekommst nichts geschenkt. Glaubt mir, Leute, ein Björn Werner als ACC Defensive Player of the Year hat da gar nichts geschenkt bekommen. Gar nichts. Der musste sich einen Arsch abstudieren.
Das stimmt. Also das Football-Team muss sozusagen gegenüber der Uni Sachen erfüllen. Es müssen Leute Abschlüsse machen und sie wollen nicht den Schnitt der Uni runterziehen. Wenn sie das machen, dann gibt die Uni wieder weniger Geld und so weiter. Ich war in Recruiting-Meetings dabei, wo es immer wieder hieß, er muss in der Schule alleine klarkommen. Wir haben gerade genug Spieler, die extra Hilfe brauchen, die den Abschluss, wo der gefährdet ist, wie auch immer.
Du hast auch den Recruiting-Part mitbekommen, also den Highschool-Recruiting-Part?
Auch, also das Recruiting ist in der Saison schon losgegangen und da habe ich in den Coaches-Meetings auch viel von mitbekommen.
Wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt unterschiedliche Orte, an denen man recruitet. Also
Einzugsgebiete?
Auch das. Es gibt Highschools, JUCOs oder man nimmt eben Transfers von anderen Colleges. Dann hat jeder Coach Einzugsgebiete, wie du sagst. Die Städte werden aufgeteilt, Bundesstaaten werden aufgeteilt, das Land wird aufgeteilt.
Viel Competition in Florida.
Sehr viel Competition.
Viel Competition im Süden.
Absolut. Und da, je nachdem, wo Coaches herkommen, ist da mehr ihr Einzugsgebiet. Sie kriegen den Part sozusagen, sind für den Part zuständig, von dem sie herkommen oft, weil sie dort gute Connections haben. Es geht eben auch da viel um Connections. Kenne ich die Highschool-Coaches? Kenne ich die JUCO-Coaches? Geben Sie mir gute Empfehlungen und bevorzugen Sie mich oder kennen Sie besser den Typen vom anderen College und dann geht der Recruit eher dahin.
Hast du das Highschool-Scouting mitbekommen oder nur peripher? Also warst du mit dabei oder nur von beiden?
Also ich saß auch mit im Raum, als Highschool-Spieler evaluated worden.
Und das war wahrscheinlich nochmal ein anderes Level, was du da gelernt hast, oder?
Absolut. Also da was die da fachlich, wie schnell sie erkennen können, ob jemand was sein kann oder nicht. Also
die drücken auf Play und sagen,
Ja, genau so. Und dann dieser ganze Weg, zum Beispiel ein Coach erkennt erstmal in seinem Gebiet einen Prospect, der ja potenziell nicht mal seine Position spielt. Das Ganze ist ja nicht nach Position sortiert, sondern geografisch. Dann wird das Ganze erstmal an den Position Coach weitergeleitet. Der gibt das Ganze an den entsprechenden Coordinator weiter und der dann an den Head Coach und dann wird die Entscheidung getroffen.
Unglaublich, was du alles miterleben durftest. Das ist in deinen jungen Jahren. Das ist, ich bin sprachlos. Ich bin selten sprachlos. Gerade in einem Podcast sprachlos zu sein, ist nicht so gut.
Ja, ich bin auch unendlich dankbar, wie gesagt, für Schuhan und Lee, was sie mir da ermöglicht haben. Also ich habe sehr viel Glück gehabt in diesen Jahren und ohne dieses Glück und ohne diese Mentoren wäre ich nicht hier.
Wärst du nicht hier? Wärst du nicht in Berlin? Wie kam dann dieser Weg in die European League of Football zu Berlin Thunder? Warum nicht zurück zu den Adlern? Erklär, das interessiert mich sehr, weil ich es tatsächlich wirklich nicht weiß.
Am Anfang, als das Ganze noch so aussah, als würden wir mit der ELF, also in der ELF an den Start gehen in Hannover, da hat mich das Ganze schon sehr gereizt, dieses Konzept ELF. Und als ich zurückkam, habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Ich wollte mir viele Optionen offen halten und habe mir gesagt, ich werde dahin gehen, wo ich der Meinung bin, dass es für meine Karriere der beste Schritt ist. Adler waren auf dem Tisch. Thunder war auf dem Tisch, einige andere ELF-Teams waren auf dem Tisch.
Von denen du Angebote hattest?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich hatte auch andere Angebote aus der ELF.
Du darfst sagen, was du willst.
Ich weiß nicht, ob
die, du musst die Namen nicht sagen, aber du darfst sagen, dass du andere Angebote, ja, also du, ja, darfst die Namen sagen, aber du musst sie nicht sagen, aber du hattest Angebote, ja? Ist doch geil. Selbstbewusstsein. Also schön hier das Herz auf den Tisch packen.
Schmaler Grad zwischen Selbstbewusstsein und
Arroganz. Nein, Arroganz, also ich kann hier ins Mikrofon sagen, der junge Mann ist ganz und gar nicht arrogant. Und wenn du das erlebt hast, wenn du dir das erarbeitet hast, was du dir erarbeitet hast, dann hat es nichts mit Arroganz zu tun, zu sagen, dass du andere Angebote hattest, sondern du hattest andere Angebote. Dankeschön. Jetzt hast du dich für die Berlin Thunder Franchise entschieden und deswegen sitzt du hier im Berlin Thunder Podcast. Wie schwer ist es dir gefallen, zu deinen Mentoren zu sagen, du gehst in die European League of Football und bleibst nicht bei den Adlern, weil die sind ja doch noch bei den Adlern, oder?
Genau. Ja, das war auf jeden Fall schwierig. Es war auch, ich habe auch lange überlegt, also ich habe diese Entscheidung lange hinausgezögert und ich war mir lange nicht sicher, weil wie gesagt, mein Approach war, ich gehe dahin, wo es für meine Karriere am besten ist.
Deswegen muss ich dich gar nicht nach dem Warum fragen, weil jemand wie du, also ich war spielerisch auch so, da wo das höchste Niveau ist, auf dem ich meiner Leidenschaft nachgegangen, da mache ich das. Und da war das für dich anhand der Veränderung hier in Berlin mit Björn Werner, Johnny Schmuck, wahrscheinlich ein No-Brainer. Also ja, okay, das war schwierig menschlich, aber fachlich war es doch irgendwo eine relativ einfache Entscheidung. Also, wie hast du denn die European League of Football Saison für dich miterlebt und wie war das dann mit der Entscheidung?
Es ist interessant, dass du es sagst, weil ich von der ersten ELF-Saison im Grunde nichts mitbekommen habe. Die ging gerade los oder kurz vorher los, bevor ich rübergeflogen bin. Also ich habe, glaube ich, noch das Opening Game habe ich noch gesehen. Dann war ich erstmal mit den Adlern beschäftigt und dann war ich weg. Und dann war ich in einer Bubble. Also wie gesagt, ich war ja den ganzen Tag mit Football beschäftigt. Wenig geschlafen, wenig Kontakt nach Hause gehabt und hatte schon gar nicht Zeit, noch irgendwelche anderen Spiele mir anzugucken, irgendwelche anderen Ligen verfolgen. Habe auch nicht die NFL verfolgen können oder den Rest der College-Saison. Deswegen kam ich erstmal zurück und musste dann erstmal schauen, was war jetzt mit der ELF, was war jetzt mit der GFL. Es hat mich weiterhin gereizt. Ich fand es super interessant, auch was in Berlin passiert ist. Und wie du sagst, es war kein No-Brainer, aber ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung.
Und dann bist du zurückgekommen und du sagst, du musstest das erstmal evaluieren. Wo steht die GFL, wo stehen die Adler, wo steht die European League of Football? Wie muss man sich so einen Evaluierungsprozess bei dir vorstellen?
Zum einen Coaches, zum einen Spieler, Standort, Liga und wie gesagt, der größte Faktor, wie kann ich mich selbst am besten weiterentwickeln? Und es ist keine Frage, dass ich mich bei den Adlern super weiterentwickelt hätte oder dass das Schuhan und Lee mich da weiter unterstützt hätten, dass das auch eine super Entscheidung gewesen wäre. Aber ich bin einfach der Meinung, dass es bei den Thunder noch besser ist für meine Karriere.
Warum?
Wegen der Liga, wegen der Professionalität, also mehr Coaches, mehr Infrastruktur, höheres Niveau und eine größere Rolle.
Und die größere Rolle heißt jetzt Head of Scouting, Quality Control. Was bedeutet das im Detail?
Also meine Aufgaben werden sein, ich werde die Scouting Reports anfertigen, sowohl für Offense als auch Defense. Und ich werde die Coordinators und Position Coaches darin unterstützen, Gameplans zu machen und die Spieler eben vorzubereiten. Zwischendurch werde ich auch mit DBs und Linebacker coachen. Zum Beispiel, wenn der Defense Coordinator gerade nicht die Linebacker coachen möchte oder wie auch immer, weil er sich was anderes anschaut.
Was bedeutet Qualitätskontrolle?
Qualitätskontrolle ist nicht das, was es im Supermarkt ist.
Oder in der Stahlverarbeitung.
Oder in der Stahlverarbeitung. Es ist Quality Control, es ist ein bisschen misleading. Es ist eben die Vorbereitung auf den Gegner im Grunde. Darauf kann man es festlegen.
Oh, das ist aber ganz weit weg von dem Namen. Das hat ja eigentlich eher was mit Head of Scouting zu tun.
Genau. Das ist sehr nah beieinander, aber auch in der NFL, das sind die Quality Control Coaches, sind die Breakdowns machen, die Scouting Reports erstellen und von dort aus geht dann meistens der Schritt zu den Koordinatoren.
Also ist es eine vorbereitende Tätigkeit, für die du sehr viel Detailwissen über den Gegner und das geht halt Hand in Hand. Du scoutest den Gegner und arbeitest dann dem Head Coach, dem OC und dem DC zu.
Genau. Ich beschäftige mich mehr mit dem Gegner als mit dem eigenen Team.
Was ist deine Rolle unter der Woche im Training?
Das wird sehr variieren. Wie gesagt, ich werde zwischendurch DBs coachen, ich werde zwischendurch Linebacker coachen. Zwischendurch werde ich Meetings halten, in denen wir zum Beispiel Spieler dann, in denen wir Spielern präsentieren, den Gameplan oder was der Gegner macht, wie die Scouting Reports aussehen, was diese Woche gut zu wissen ist und so weiter. Also ich kann nicht exakt sagen, was ich in der Woche machen werde.
Viele Dinge sind ja noch nicht in Stein gemeißelt.
Das
auch. Gibt einen groben Rahmen und dann ergibt sich das Ganze im Laufe der Zeit wahrscheinlich. Wie hat sich denn die Verhandlung ergeben? Hat Björn dich angesprochen? Hat Johnny dich angesprochen? Diana, wie musste man sich das vorstellen?
Tatsächlich, also als ich zurückkam, habe ich erstmal Jörg Bauerfeind angerufen, der auch zusammen noch bei den Adlern gecoacht hat.
Toller Typ.
Absolut toller Typ.
Ehrenmann. Coach. Ich erzähl dir mal, der ist ja bald im Podcast. Erzähl dir mal, warum ich sage, es ein Ehrenmann ist. Ich habe bei den Berlin Rebels in der GFL gespielt am Ende meiner Karriere und hatte einen Verkehrsunfall, einen ziemlich heftigen, und lag im Krankenhaus. Und wer war der einzige Coach, der mich im Krankenhaus in Marzahn besucht hat? Ja.
Geil. Geiler Typ.
Mehr muss man dazu nicht sagen.
Und das war erstmal nur auf so freundschaftlicher Basis. Also wir haben uns super verstanden bei den Adlern. Und ich habe einfach erstmal ein bisschen rumtelefoniert, einfach ein bisschen die Lage gecheckt. Und da kam mir dann die Idee, dass ich ja im Grunde, dass es eine Möglichkeit wäre, zu den Thunder zu gehen. Und dann habe ich da sozusagen meine Bewerbung eingeschickt, meine Sachen eingereicht.
Für eine Bewerbung eingereicht? Erzähl mal, wie. Hast du Bewerbung geschrieben oder hast jemand, wie muss man sich das vorstellen? Eine Mappe mit Foto?
Naja, sozusagen ein Papier, wo meine Laufbahn draufsteht mit Referenzen auch aus Florida und so weiter.
Und die hast du an, wen hast du die geschickt? An Björn?
An Johnny. Der hat das
Kannte Ganze. Die euch?
Wir kannten uns nicht.
Nein. Weil der hat ja auch eine enge Verbindung mit Schuan und Lee und Adler und ich hätte jetzt eher gedacht, dass es dadurch gekommen ist.
Nee. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, als er bei den Adlern kurz zu Besuch war. Aber ich würde nicht sagen, dass wir uns gekannt haben. Und dann habe ich erstmal telefoniert mit dem Chris. Da hatte ich auch immer noch, da war ich mir überhaupt noch nicht sicher. Also ich hatte, wie gesagt, mehrere Angebote. Und dann habe ich mit Chris telefoniert. Wir sind uns ziemlich einig gewesen, fachlich, waren auf einer Wellenlänge. Und dann haben wir das Ganze erstmal weiterverfolgt. Ich habe mit Johnny geredet, ich habe mit Björn geredet und dann hat's gepasst.
Und was ist deine Rolle in der Offseason jetzt?
Ich strukturiere gerade das Scouting, wie es aussieht, wie unsere Scouting Reports aussehen werden, wie unsere Breakdowns aussehen werden und arbeite mit am Playbook.
Das heißt, du steckst jetzt schon mal den Rahmen, damit in der Saison oder in der knallharten Saisonvorbereitung, kurz vor Saisonstart, die Grundlage geschaffen ist, um das dann nur noch mit Inhalt zu befüllen.
Genau. Also in der
das, was du am College vorbereitend für die anderen gemacht hast.
Genau. Im Grunde ist in der Saison ist keine Zeit dafür. Also da muss, wie der Scouting Report aussieht, das muss stehen. Wie der Breakdown aussieht, das muss stehen. Wie die Vorbereitung läuft, das muss stehen. Das muss alles vorstrukturiert sein, dass nur noch gearbeitet wird. Das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Und die hast du vor dir und du bist strukturiert. Und strukturiert war auch dieser Podcast. Henry, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Richtig Spaß gemacht, super interessant. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Feel the Thunder, würde ich sagen.